Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series von Partner in Crime und Studio Bummens. Meine Kollegin Paulina Graser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Paulina ist an jedem Prozesstag im Gericht und erzählt uns danach, was passiert ist. Bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist Folge 10, die vorerst letzte Folge. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, dann fangt von vorne an. Noch eine Inhaltswarnung. Es geht in dieser Staffel um Depressionen und Suizid. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge. Und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justitias Wille und der ersten Staffel. Leben in der Waagschale.
April 2024. Tag der Urteilsverkündung. Es ist so viel los wie die ganzen Wochen nicht vor dem Saal 700 des Landgerichts Berlin I. Und sagen wir mal so, die Stimmung ist etwas angespannt.
Hey, jetzt ist mal Schluss. Jetzt bin ich dran. Manometer, das ist eine Drängelei hier. Das habe ich ja noch nie erlebt. Drängeln sich die Leute rum.
Besser gesagt, echt. Einige haben Sorge, keinen Platz auf den Zuschauerbänken ergattern zu können, sobald wir den Saal betreten dürfen. Neben etlichen Schaulustigen ist die Presse wieder zahlreich vertreten. Aber ich sehe auch ZeugInnen, die bei dem Prozess ausgesagt haben. Und natürlich Dr. Turowski, der wie gewohnt lässig auf dem Flur vor dem Gerichtssaal erscheint. Ich stelle mich zu ihm. Er sagt, er blickt nach wie vor optimistisch aufs bevorstehende Urteil. Ich will wissen, wie er geschlafen hat.
Ganz gut. Ich bin Frühaufsteher, war um 4 wach, konnte nicht wieder einschlafen. Aber das ist nicht ungewöhnlich bei mir. Es waren gute Tage über Ostern.
Und Ihre Familie, wie blickt die jetzt so auf den heutigen Tag?
Sie zittert mit mir oder ist auch positiv gestimmt und meint, es geht gut aus.
In der Strafsache Turowski die Prozessbeteiligten, bitte.
Das ist das Stichwort. Wir dürfen rein. Gefühlt ist jeder Zentimeter der Bänke besetzt. Dicht an dicht reihen sich die Menschen, die angespannt dem entgegenfiebern, was jetzt kommt. Die Urteilsverkündung. Das ist der Moment, auf den alle gewartet und auf den auch wir wochenlang hingearbeitet haben. Ist Dr. Turowski schuldig oder nicht schuldig? Die RichterInnen und alle Anwesenden im Saal erheben sich. Dann setzt der Vorsitzende zur Urteilsverkündung an. Jetzt in Folge 10 von Justitias Wille im Namen des Volkes.
Das heutige Urteil kann Christoph Turowskis Leben verändern. Genauso wie das Leben von Menschen mit psychischer Erkrankung, die sich jetzt oder in Zukunft einen assistierten Suizid wünschen. Wir hätten gern von der Familie von Isabelle R. gehört, wie sie auf diesen letzten Prozesstag schaut. Doch ihre Angehörigen haben sich dagegen entschieden, die Nebenklage im Prozess anzutreten. Sie haben also darauf verzichtet, sich aktiv am Verfahren zu beteiligen, Akteneinsicht zu erhalten und Fragen an Dr. Turowski zu stellen. Und abgesehen von dem Tag, an dem Isabelle R.'s Mutter und ihre Schwester aussagen mussten, hat Paulina vor Gericht niemanden ausmachen können, der zur Familie gehört. Zu Beginn der Recherche haben wir verschiedene Angehörige kontaktiert und von unserem Projekt erzählt. Eigentlich wollte niemand mit uns sprechen, solange der Prozess noch läuft. Bis wir eine Nachricht auf Facebook erhalten haben von einer engen Familienangehörigen. Tamara möchte nicht, dass wir sagen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie genau zu Isabel R. steht, aber wir dürfen sie bei ihrem richtigen Vornamen nennen. Noch vor dem Urteilsspruch hat Paulina sie zum Interview getroffen. Es war das erste Mal, dass jemand aus Isabel R.'s Familie mit der Presse gesprochen hat. Tamara hat im Gespräch sehr persönlich von der Frau erzählt, um deren Leben und Tod es in dieser Gerichtsverhandlung ging. Und davon, was sie sich vom Urteil erhofft.
Ich treffe Tamara in einem Tonstudio in Berlin. Die 34-Jährige ist gerade in der Hauptstadt, weil sie Isabel R.'s Mutter und ihre Schwester zum Gerichtstermin begleitet. Ansonsten erfährt sie über unseren Podcast, was im Prozess passiert. Einige Sachen, die wir hier erzählt haben, waren ihr neu. Zum Beispiel, dass sich Isabel R. und Dr. Turowski nur 12 Tage vor ihrem ersten Suizidversuch kannten. Tamara hat mir erzählt, dass sie sich bei uns gemeldet hat, damit Isa, wie sie Isabel R. nennt, eine Stimme bekommt.
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich hier heute mitbringen kann, was ich sagen kann, und bin einfach auch nochmal bestärkt durch meine Familie und weiß, dass die Isa das gewollt hätte.
Ja.
Und dadurch, dass ich ja auch nicht Teil vom Prozess bin, ist es vielleicht so für mich meine Art und Weise, nochmal die Isa ja so herzubringen und was Wichtiges zu tun.
Für Tamara hat es sich ein wenig seltsam angefühlt zu erfahren, wie auf der einen Seite Isabel R.'s Freundin, die wir Emma Wilson nennen, sie in Berlin erlebt hat. Als lebensbejahende, unternehmungslustige Frau, von deren Depression die Freundin erst kurz vor Isabel R.'s Tod erfahren hat. Und auf der anderen Seite, wie Dr. Turowski sie vor Gericht beschrieben hat. Als verzweifelte Frau, die seit 16 Jahren schon an der Depression leidet und bei der nichts je geholfen habe.
Die Isa, die ich erlebt habe, war beides. Und okay. Das finde ich nochmal ganz wichtig, das eben hervorzuheben. Es ist beides sie, aber es ist nicht das eine oder das andere. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es ist eine Mischung.
Ja.
Und um einfach das nochmal auch irgendwie dann ja den ZuhörerInnen näher zu bringen, bin ich quasi hier und habe euch auch geschrieben.
Und wie geht's dir damit, wenn du quasi hörst, die eine Person kannte Isa so und die andere kannte sie so? Also erkennst du sie da wieder?
Ja, also sie hatte natürlich auch in den Jahren, wo ich sie kannte und wo wir auch Sachen unternommen haben, hatte sie natürlich gute Phasen. Aber die psychische Erkrankung, die Depression war ein Teil von ihr. Also das war nie abgespalten, das war immer da und mal stärker und mal nicht so stark. Und als ich dann gehört habe, dass sie in Berlin das nicht so hatte, also dass es ihr besser vielleicht auch ging oder dass es die Depression weniger im Vordergrund war, habe ich mich eigentlich für sie gefreut, weil ich mir gedacht habe, hey, vielleicht hat sie dort einfach einen Neuanfang gehabt und hat abschalten können und hat vielleicht gewisse Dinge anders sehen können. Vielleicht auch einfach ohne, dass die Depression Teil von ihr ist. Viele Menschen können damit auch einfach nicht umgehen, wissen nicht, wie mit der Person umgehen, und vielleicht war das für sie dann einfach so ein Grund, so hey, in Berlin sind andere Teile von mir wichtig und ich möchte einfach mal, dass das hinter mir bleibt.
Selbst wenn das Isabel R. nach außen hin gelungen ist, innerlich sah es spätestens ab 2020 wieder anders in ihr aus. Und eine Sache, die vor Gericht immer wieder eine Rolle spielt, die Isabel R. sehr belastet haben soll, war ihr Studium. Auch mit Tamara hat Isabel R. immer wieder darüber gesprochen, erzählt sie mir.
Wenn es im Studium ging, hat sie eigentlich immer ja geweint und ja und war einfach verzweifelt. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was eigentlich auch für sie als Person irgendwie so spricht, weil sie wollte auf der einen Seite, wollte sie, dass es den Tieren gut geht. So ihr Traum war, irgendwie in Bayern einen Bauernhof zu haben und dann irgendwie da ganz viele Tiere um sich herum zu haben und die Tiere quasi zu pflegen und für die Tiere da zu sein. Und auf der anderen Seite war es halt so dieser Kampf, so diese Schwere, dieses Studium. Und sie hat dann auch mal, das weiß ich noch, sie hat über das Studium gesagt, Studium der Tiermedizin ist das Studium mit der höchsten Suizidrate. Und sie versteht, warum.
Dass Isabel R. Anfang 2021 Suizidgedanken hatte, wusste Tamara nicht. Ich frage sie, wie sie vom gescheiterten Versuch mit Dr. Turowski erfahren hat.
Sie hat mir geschrieben, ich habe nämlich nachgeschaut, am Sonntag, den 4. Juli, hat sie mir geschrieben, dass sie unfreiwillig in der Klinik ist.
Mhm.
Und dann habe ich ihr geantwortet, dass das nicht so toll klingt und ob wir einfach mal telefonieren wollen. Und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und dann hat sie es mir erzählt. Sie hat erzählt, dass sie eben den Suizidversuch gestartet hat, eben mit den Medikamenten und ja, dass der in dem Sinne missglückt ist.
Was hast du dazu gesagt? Damit ist man doch wahrscheinlich auch total überfordert in dem Moment, oder?
Ich habe sie gefragt, wie sie sich damit fühlt, wieder aufgewacht zu sein.
Was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dass es auf der einen Seite ganz komisch war und auf der anderen Seite weiß sie nicht, ob sie das jetzt als Zeichen des Universums sehen soll.
Nach dem Telefonat hat Tamara das Gefühl, dass Isabel R. wieder lebensbejahender ist. Trotzdem will die so schnell wie möglich aus der Klinik raus. Isabel R. fühlt sich dort eingesperrt, erzählt sie Tamara, und geht rechtlich gegen ihre Unterbringung vor. Nach 2 Wochen verlässt sie die Klinik gegen ärztlichen Rat und trifft sich noch am Tag ihrer Entlassung mit Dr. Turowski für den nächsten Anlauf. Isabel R. stirbt. Tamara, die nach dem letzten Kontakt mit Isabel R. eigentlich das Gefühl hatte, dass sie positiv in die Zukunft blickt, erfährt von ihrem Tod durch deren Schwester.
Und wie ist dir das dann in dem Moment ergangen?
Natürlich war es ein Schock auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, es klingt jetzt ein bisschen hart, wenn ich sage, nicht Erleichterung in dem Sinne, sondern diese Hoffnung, dass sie jetzt frei von allem ist, frei von Schmerzen, frei von Last, frei von Ballast, dass es ihr jetzt mit dieser Entscheidung, da wo sie auch ist, gut geht und besser geht und dass sie einfach frei sein kann. Also es waren ganz, ganz gemischte Gefühle.
Und wie war das, also wie empfindest du das, dass sie dann doch entschieden hat, diesen Schritt zu gehen?
Auf der einen Seite war es vielleicht in der Woche dann wieder so, dass sie nicht weiter kämpfen konnte. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, wer sagt mir, dass sie bei dem Telefonat voll und ganz ehrlich war?
Mhm.
Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich meine, es war ein Telefonat, sie war in der Klinik, ging's. Ich meine, das Umfeld war nicht schön, ihr ging es dort nicht schön. Ich stelle mir auch nicht überhaupt gar nicht schön vor. Eben, und wer sagt dann, dass sie da voll und ganz ehrlich am Telefon war? Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
Ja.
Deswegen kann es sein, dass sie vielleicht zu dem Zeitpunkt schon wusste, hey, wenn ich rauskomme, kontaktiere ich den Arzt wieder. Oder vielleicht war es eine Entscheidung, die sich dann erst danach gefällt hat. Das weiß ich nicht.
Was für Gefühle hast du denn Dr. Turowski gegenüber?
Gar keine. Also es ist weder positiv noch negativ. Ihn allgemein als Person, der die Sterbebegleitung leistet, finde ich, also ich finde es bewundernswert, dass es Menschen gibt, die das tun. Ich könnte es nicht, aber jetzt in dem Fall mit der Isa, keinerlei Gefühle.
Als Tamara das sagt, bekomme ich eine Vorstellung davon, wieso Isabel R. sich in der Klinikzeit an sie gewandt hat. Tamara macht auf mich einen total verständnisvollen und offenen Eindruck, der auch mir das Gefühl geben würde, egal was in dir vorgeht, du kannst es mir sagen und ich werde dich dafür nicht verurteilen. Isabel R. hat Tamara in einem Abschiedsbrief, der uns vorliegt, gedankt, dass sie immer so offen mit ihr sprechen konnte. Dass Tamara Dr. Turowski keinen Vorwurf macht, finde ich beeindruckend. Ich meine, da sitzt jemand auf der Anklagebank, dem vorgeworfen wird, Isabel R., zumindest im rechtlichen Sinn, getötet zu haben. Und ob er jetzt schuldig gesprochen wird oder nicht, er war immerhin an ihrem Suizid beteiligt.
Ich finde, es macht's für mich einfach leichter zu wissen, dass es irgendwo ihre Entscheidung war.
Mhm.
Es ist kein Autofahrer oder eine Autofahrerin, die sie überfahren hat, oder es ist kein Mensch, der gerade Lust und Laune hat, jemanden anderen irgendwie was Gewaltvolles anzutun. Es ist niemand, der quasi sie in dem Sinne aus dem Leben reißt, obwohl sie noch leben wollte.
Ob es wirklich Isabel R.'s Entscheidung oder ob der Suizidwunsch Symptom ihrer Erkrankung war, darüber sollte der psychiatrische Gutachter vor Gericht Aufschluss geben. Von seiner Einschätzung zu Isabel R.'s Freiverantwortlichkeit haben wir euch in der letzten Folge erzählt. Er sagte, man könne Isabel R. die freie Willensbildung nicht absprechen. Das ist zwar keine sichere Bescheinigung dafür, dass sie einen freien Willen gehabt hat, aber so etwas ist im Nachhinein auch schwierig festzustellen, betonte der Gutachter. Die Frage ist, was macht das Gericht nun mit dieser Information? Ich will von Tamara wissen, welche Gedanken sie in Bezug auf das Urteil hat.
Ich bin froh, dass andere dieses Urteil fällen, weil ich könnte es nicht beurteilen. Auf der einen Seite denke ich mir, war es Teil der Erkrankung? war es Teil des eigenen Willens? Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
Mhm.
Für mich natürlich als Angehörige ist es natürlich leichter, wenn es der freie Wille war.
Warum wäre das leichter für dich?
Weil es da nicht auferlegt ist, weil sonst würde es heißen, es war Teil der Erkrankung. Wenn es Teil der Erkrankung war, hätte man es ja vielleicht ändern können, hätte man vielleicht Unterstützung leisten können, hätte vielleicht ja einfach mehr machen können. Und dann ist es von außen auferlegt. Und wenn es heißt, es ist der freie Wille gewesen, dann war es halt ihre Entscheidung und nicht von außen.
Genau, und das ändert natürlich auch dann in dem Moment die Rolle des Arztes, ne? Mhm. Also weil er in dem Moment, wo man sagt, es war nicht ihr freier Wille, er einen viel aktiveren Part eingenommen hat.
Aber selbst dann würde ich, glaube ich, keinen Groll gegen ihn hegen.
Mhm.
Und die Gefühle wären auch nach wie vor neutral.
Egal, wie sich das Gericht letztendlich entscheidet, Tamara möchte sich die Erinnerungen an Isabel R. durch ihren Tod und dessen Umstände nicht trüben lassen. Sie erzählt mir, dass Isabel R. unglaublich fürsorglich und lieb zu Menschen und Tieren war. Dass sie stark war, in allen Lebenslagen und gekämpft hat. Nicht nur für ihre Ansichten und Wertvorstellungen, sondern auch den Kampf, den sie tief in ihrem Inneren gekämpft hat. Sie erinnert sich an Isabel R.'s Tränen und an ihre Verzweiflung, die Kraftlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Aber auch an das immer wieder Aufstehen, für das sie zuletzt keine Kraft mehr hatte. Tamara sagt, auch wenn Isa nicht mehr auf dieser Erde ist, ist dieser einzigartige, bunte und liebevolle Mensch immer ein Teil der Leben, in denen er gelebt hat. Abschließend will ich noch von Tamara wissen, was sie sich vom Prozess erhofft.
Es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Es gibt aber keine Regelungen, nichts, wo man sich dran halten kann. Es gibt keine Sicherheiten für Betroffene, für Angehörige, für Ärztinnen. Und von dem Prozess erhoffe ich mir tatsächlich, dass es dann endlich was gibt. Ein Fahrplan, ein Vorgehen, einfach Regelungen, wie Dinge ablaufen sollen, damit halt sowas nicht mehr passiert, damit auch ja einfach für alle Beteiligten eine Sicherheit vorhanden ist.
Tamara wünscht sich verbindliche Regelungen. Wie wir wissen, hat das Bundesverfassungsgericht 2020 in seinem Urteil festgehalten, dass Suizidhilfe grundsätzlich auch bei psychisch Erkrankten erlaubt ist. Vorausgesetzt, die Entscheidung beruht auf freiem Willen. Doch wie diese Freiverantwortlichkeit geprüft wird, wurde bisher nicht festgelegt. Also es gibt nicht den einen Test, den alle anwenden, und eine Prüfung muss auch kein Psychiater oder eine Psychiaterin durchführen. Dass Dr. Turowski selbst und im Alleingang geprüft hat, ob sich Isabel R. frei verantwortlich für den Suizid entschieden hat, ist per se also nicht verboten. Auch mit welchem Mittel die Suizidassistenz durchgeführt werden soll, ist nicht festgeschrieben. Bislang greifen Ärztinnen deshalb zu unterschiedlichen Medikamenten. Und bei einigen kann es zu Komplikationen kommen, wie bei Isabel R., die das Medikament bei ihrem gescheiterten Suizidversuch wieder erbrach. Das in der Schweiz zugelassene und als sicher geltende Sterbemittel Natriumpentobarbital darf beispielsweise bei uns in Deutschland wegen des Betäubungsmittelgesetzes nicht an Sterbewillige ausgegeben werden. Aber warum gibt es in Deutschland eigentlich keine Regelung? Nun ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil eine gesetzliche Neuregelung der Suizidhilfe weder angeordnet noch empfohlen, sondern nur darauf hingewiesen hat, dass der Gesetzgeber eine solche Regelung treffen kann. Und das hat man im Sommer 2023 auch versucht. Da hat der Bundestag nämlich über zwei vorgelegte Gesetzentwürfe zur Suizidhilfe abgestimmt. Einer der Entwürfe wurde von einer parteiübergreifenden Gruppe, federführend vom SPD-Politiker Lars Castellucci, erarbeitet. Dieser Entwurf sah ein grundsätzliches Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe vor. Also eine Art Wiedereinführung des Paragraph 217 des Strafgesetzbuchs. Ihr erinnert euch, 2015 trat das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Suizidhilfe in Kraft. Ab da hatten dann alle Sterbehilfevereine ihre Suizidhilfe eingestellt, bis das Verbot 2020 für verfassungswidrig erklärt und abgeschafft wurde. Damit das Gleiche nicht nochmal passiert, hatten Castellucci und sein Team bestimmte Ausnahmeregelungen formuliert, bei denen Suizidhilfe dann doch erlaubt wäre. Nämlich dann, wenn in einem vorgegebenen Verfahren, das für alle Suizidwilligen gelten sollte, festgestellt werden kann, dass es sich um eine frei verantwortliche, dauerhafte Suizidentscheidung handelt. Sichergestellt würde das mit Hilfe einer Untersuchung durch einen nicht an der Suizidhilfe beteiligten Psychiater oder eine Psychiaterin. Der oder die sollte mindestens 2 Gespräche mit der suizidwilligen Person in einem Mindestabstand von 3 Monaten führen. Außerdem sah der Entwurf mindestens ein davon unabhängiges Beratungsgespräch vor, bei dem unter anderem über Alternativen zur Selbsttötung, Möglichkeiten der medizinischen Behandlung und mögliche Auswirkungen eines fehlgeschlagenen Selbsttötungsversuchs gesprochen wird. Zwischen der letzten psychiatrischen Untersuchung und der Suizidhilfe sollte eine Wartefrist von mindestens 2 Wochen und höchstens 2 Monaten liegen. Helmut Frister, Rechtswissenschaftler und Mitglied des Deutschen Ethikrats, war damals als Sachverständiger im Rechtsausschuss geladen, um eine Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen abzugeben. Uns erklärt er, wie er den Entwurf von Castellucci eingeschätzt hat.
Also das war ein relativ restriktiver Entwurf, der halt auch dadurch, dass er den 217 wieder einführte, so eine grundsätzliche Missbilligung der Suizidassistenz zum Ausdruck brachte. Ich selbst habe dazu im Rechtsausschuss gesagt, dass ich diesen Entwurf nicht für gut halte und ihn auch für verfassungsrechtlich problematisch halte und ich außerdem diese Anforderung einer psychiatrischen Begutachtung bei allen Menschen für überzogen halte und den Betroffenen auch, die unter Umständen kurz vor dem Tode stehen, nicht zumutbar.
Was Frister hier meint, wenn er von nicht zumutbar spricht, ist, dass sich auch Krebskranke im Endstadium oder Menschen mit unheilbaren körperlichen Beeinträchtigungen dieser psychiatrischen Begutachtung unterziehen müssten. Der 2. Gesetzentwurf war deutlich liberaler und wurde federführend von der grünen Politikerin Renate Künast und der FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr erarbeitet. Dieser Entwurf sah vor, dass Suizidhilfe ausdrücklich nicht unter Strafe gestellt werden sollte. Aber auch hier sollte es ein unabhängiges, ergebnisoffenes Beratungsgespräch und eine Wartefrist geben. Und zwar sollte das Verschreiben der Mittel zur Selbsttötung frühestens 3 Wochen nach der Beratung und maximal 12 Wochen danach erfolgen. Helmut Frister hatte in Bezug auf diesen Entwurf einen expliziten Vorschlag.
Also ich habe mich grundsätzlich für den Entwurf von Frau Helling-Plahr ausgesprochen, aber angeregt, dass man in den Fällen, in denen tatsächlich ein schwerer Leidenszustand und auch ein gewisser Zeitdruck besteht, vielleicht eine Beratung durch eine Beratungsstelle nicht unbedingt sinnvoll wäre, sondern dass es da sinnvoller wäre, dem Vier-Augen-Prinzip zu genügen.
In diesen Härtefällen sollte also ein Gespräch mit den vertrauten HausärztInnen ausreichen. Und so sah es der Entwurf dann auch vor, solange eine 2. ärztliche Meinung eingeholt würde. Was in diesem Entwurf aber nicht eingeplant war, im Gegensatz zu dem von Castellucci, ist eine explizite Prüfung der Freiverantwortlichkeit durch einen Psychiater oder eine Psychiaterin. Und wie man im Speziellen mit psychisch Erkrankten umgehen sollte, wurde bei keinem der beiden Entwürfe konkret erwähnt. Am 6. Juli 2023 kam es dann zur Abstimmung. Doch keiner der beiden Gesetzentwürfe erhielt eine Mehrheit. Helmut Frister erklärt das damit, dass es bei vielen Abgeordneten eine generelle Ablehnung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 2020 gäbe. Abgeordnete, die Suizidhilfe generell ablehnen und so jegliche Neuregelungen, egal ob restriktiv oder liberal, blockieren würden. Aber erreichen diese Abgeordneten nicht genau das Gegenteil von dem, was sie wollen? Schließlich gibt es noch eine andere Gruppe von Menschen, die eine Neuregelung ablehnt. Aber aus genau gegenteiligen Gründen. Dazu gehören zum Beispiel Sterbehelfer wie Dr. Turowski, die befürchten, dass Neuregelungen zusätzliche Hürden für sie und die Betroffenen bedeuten. So oder so. Eine Sache wird sich nicht ändern, erklärt uns Helmut Frister.
Was man aber den Ärzten nicht wird abnehmen können, auch nicht durch eine neue gesetzliche Regelung, ist, dass sie die Verantwortung haben, die Freiverantwortlichkeit der Entscheidung sorgfältig zu prüfen. Und dass auch gegebenenfalls hinterher überprüft wird, ob sie diese Verantwortung wahrgenommen haben oder nicht.
Gerade deshalb ist das Urteil im Prozess gegen Dr. Turowski so entscheidend. Jetzt, wo es noch keine gesetzlichen Regelungen gibt. Denn mit solchen Urteilen hätten SterbehelferInnen zumindest einen Leitfaden, an dem sie ihr Vorgehen orientieren könnten. Weil Gerichte zwar unabhängig in ihren Entscheidungen sind, hätte man damit zwar keine absolute, aber immerhin ein wenig mehr Sicherheit als jetzt, was man tun muss, um sich nicht strafbar zu machen. Aber auch nach einer Neuregelung wäre es nicht ausgeschlossen, dass es zu solchen Prozessen kommt. Eine Neuregelung würde so eine Verhandlung aber unwahrscheinlicher machen. Und an so einer arbeitet man gerade immer noch. Die Arbeitsgruppen rund um Castellucci, Künast und Henning Pla sind nach wie vor an der Erarbeitung beteiligt. Armin Grau von den Grünen soll nun vermitteln. Über die Inhalte hüllen sich die Abgeordneten noch in Schweigen. Helmut Frister ist sich sicher, dass wir eine gesetzliche Regelung in Deutschland bekommen werden, die ein Verfahren für die Prüfung der Freiverantwortlichkeit vorsieht. Wie das konkret aussehen wird, müsse man abwarten. Und auch, wann es dazu kommt. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat vor kurzem im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland allerdings für einen neuen Anlauf noch in dieser Wahlperiode plädiert. Er erklärte, wie wichtig eine gute Lösung sei. Schließlich gehe es um eines der höchsten Rechtsgüter, das wir haben, das menschliche Leben. Buschmann betonte auch nochmal, dass es eine klare gesetzliche Regelung brauche, um eine Rechtssicherheit zu gewährleisten. Hätte es solch eine im Jahr 2021 schon gegeben, dann säße Dr. Turowski möglicherweise gerade nicht auf der Anklagebank und würde auf das Urteil warten, das in diesem Moment im Landgericht Berlin I verlesen wird. Paulina?
Ja.
Sag, wie ist das Urteil ausgefallen?
Er ist schuldig, sagt das Gericht.
Also verurteilt, okay.
Genau.
Krass.
Ja, sie haben gesagt, dass er schuldig des Totschlags in mittelbarer Täterschaft ist, aber minder schwerer Fall.
Und das heißt, wie hoch ist das Strafmaß?
Sie haben gesagt, 3 Jahre Haft.
Okay, und wie waren die Reaktionen?
Also Dr. Turowskis Blick war relativ starr und der Gerichtssaal war ansonsten komplett leise. Das war ein Urteil, mit dem zumindest die Anwesenden im Saal nicht gerechnet haben.
Okay, ich bin gespannt, was die zur Begründung gesagt haben.
Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte Dr. Turowski in 2 Fällen wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft angeklagt. Beim vollendeten sprach das Gericht ihn schuldig. Aber wegen des gescheiterten ersten Versuchs sprach das Gericht Dr. Turowski heute frei. Weil nicht auszuschließen sei, dass Isabel R. zu diesem Zeitpunkt noch einen freien Willen habe bilden können. Damals war Isabel R. Turowski gegenüber sehr konstant in ihrem Suizidwunsch. Dass der erste Suizidversuch gescheitert war, war für Isabel R. sehr traumatisch. So hatte sie es auch ihrer Freundin erzählt. Deswegen war es ihr bei einem zweiten Versuch sehr wichtig, dass es keinen erneuten Fehlschlag gibt. Das betonte sie mehrfach in Nachrichten an Dr. Turowski und bat ihn sogar darum, im Notfall nachzuhelfen. Und jetzt kommt etwas, auf das sich der Vorsitzende bei seiner Urteilsbegründung bezogen hat, das wir im Podcast bisher noch nicht erzählt haben, weil es nicht Gegenstand der Verhandlung war. Dr. Turowski erwiderte auf eine Nachricht, in der Isabel R. um aktives Zutun bat, versprochen. Er sicherte Isabel R. also zu, nachzudosieren, sollte wieder etwas schiefgehen. Obwohl er wusste, dass er sich damit der Tötung auf Verlangen strafbar machen würde. Im Nachgang erklärte Dr. Turowski, dass er das nur schrieb, um Isabel R. zu beruhigen. Die Staatsanwältin und auch die Kammer glauben das Dr. Turowski. Es geht also in der Urteilsbegründung nicht darum, dass die RichterInnen denken, Dr. Turowski hätte zur Not auch nachgeholfen. Es geht darum, dass Turowski Isabel R. durch seine Zusicherung eine falsche Tatsachengrundlage an die Hand gegeben und dadurch unmittelbaren Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt hat. Damit habe Dr. Turowski die Grenzen des Zulässigen überschritten, sich zum mittelbaren Täter und Isabel R. zum Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass es Isabel R. beim zweiten Anlauf an Dauerhaftigkeit und innerer Festigkeit gefehlt habe. Wie das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts es bei assistierten Suiziden fordert. Der Vorsitzende las zur Untermauerung einige der Nachrichten vor, die Isabel R. und Dr. Turowski ausgetauscht hatten, in denen Isabel R.'s Ambivalenz deutlich wurde, weil sie immer wieder Abstand vom Suizidwunsch nahm. Nachrichten, von denen Dr. Turowski immer betont hat, dass 95% pro Suizid und nur 5% pro Leben waren. Aber eine Quantifizierung sei nach Ansicht des Gerichts sichtlich ungeeignet, einen freien Willen zu ermitteln. Man möge sich nur vorstellen, jemand treffe 999 Aussagen pro Suizid und nur eine einzige dagegen. Nämlich die letzte. Dann würde es auch nicht zum Suizid kommen, so der Vorsitzende. In Bezug auf Isabel R.'s Freiverantwortlichkeit am Todestag schließt sich die Kammer dem Gutachter zwar an, der sagte, man kann ihr den freien Willen nicht absprechen. Aber krankheitsbedingt sei der sicher beeinträchtigt gewesen, sagte der Vorsitzende. Isabel R. habe eine kognitiv verzerrte Sicht auf sich und ihre Umwelt gehabt. Eine vollständig rationale Bilanzierung sei ihr nach Überzeugung der Kammer daher nicht möglich gewesen. Am Ende entscheidet sich das Gericht deshalb, Dr. Turowski zu 3 Jahren Haft zu verurteilen. Trotz des Strafmaßes muss er aber nicht direkt ins Gefängnis. Der Haftbefehl ist aufgehoben. Turowski hatte angekündigt, in Revision zu gehen. Und bis das Verfahren durch ist, bleibt Dr. Turowski auf freiem Fuß. Und dann passiert etwas, was äußerst ungewöhnlich ist bei einer Urteilsverkündung. Der vorsitzende Richter weist darauf hin, dass er explizit ein solches Revisionsverfahren begrüßen würde. Denn er macht deutlich, dass die Rechtsprechung in Bezug auf den freien Willen noch sehr dürftig sei. Mir vermittelt das den Eindruck, dass das Gericht hofft, dass durch eine Befassung des BGH mit der Sache offene Rechtsfragen in Bezug auf den freien Willen höchst richterlich geklärt werden sollten, weil die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts eben nicht ausreichen. Zumindest nicht, solange es keine gesetzlichen Regelungen gibt. Nachdem das Urteil gesprochen wurde, herrschte betroffene Stille im Saal 700. Normalerweise habe ich die ZuhörerInnen lauter erlebt. Der Schuldspruch hat ihnen wortwörtlich die Sprache verschlagen. Als wir den Saal verließen, tummelte sich die Presse um Dr. Turowski. Ich schob mich zu ihm durch. Wie geht's Ihnen jetzt?
Ja, ich bin natürlich etwas deprimiert, nicht? Ich habe nicht damit gerechnet, aber trotzdem der Ansicht, ich habe in diesem Fall richtig gehandelt. Die Frau war in so großer Not und ich war überzeugt, sie hätte es sonst selbst gemacht, wenn ich ihr nicht geholfen hätte.
Was bedeutet das Urteil im Fall von Dr. Turowski jetzt für die Suizidhilfe in Deutschland? Erstmal ein herber Rückschlag für Vereine wie die DGHS, die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, aber auch generell für SterbehelferInnen, die ohne Organisation Suizidhilfe anbieten. Denn 2 Verurteilungen von Sterbehelfern so kurz hintereinander, Dr. Spittler im Februar und Dr. Turowski jetzt, werden wahrscheinlich dazu führen, dass sich immer weniger ÄrztInnen finden lassen, die Suizidhilfe bei psychisch Erkrankten ausführen. Bereits jetzt sei es nicht immer einfach, für alle betroffenen ÄrztInnen zu finden, hat uns die DGHS erzählt. Auch PsychiaterInnen, die die Freiverantwortlichkeit prüfen, seien rar. Die DGHS selbst überlegt, ihre Sorgfaltskriterien nun nach der Verurteilung noch einmal zu überarbeiten und sich bei Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung noch mehr abzusichern. Das Problem, das diese Entscheidung mit sich bringt, ist, dass psychisch Erkrankte auf diese Weise indirekt benachteiligt werden könnten, weil ihre Chancen auf Suizidhilfe in der Praxis noch schlechter werden als ohnehin schon. Dabei hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 klar herausgestellt, dass jedem Menschen das Recht auf Suizidhilfe zusteht, solange die Suizidentscheidung frei verantwortlich getroffen wird.
Wir Menschen neigen dazu, das Leben in den Mittelpunkt unseres Bewusstseins zu stellen. Krankheit und Tod sind für viele angstbehaftete Themen, mit denen man sich lieber nicht auseinandersetzen mag. Aber irgendwann wird die Frage nach dem würdevollen Sterben uns alle betreffen. Egal, ob es unser eigener Tod ist oder der eines geliebten Menschen. Auch deswegen haben wir uns dafür entschieden, diesen Prozess zu begleiten. Obwohl wir als Journalistinnen angehalten sind, zurückhaltend über Suizide zu berichten. Aber wenn kaum jemand darüber spricht, wie soll es dann einer Gesellschaft möglich sein, sich eine Meinung zu einem Thema zu bilden, das gerade jetzt, wo wir uns in einer Gesetzfindungsphase befinden, aktueller ist denn je?
Dieser Podcast soll ein Informationsangebot sein, auf dessen Grundlage ihr eine Haltung entwickeln könnt. Paulina und mir war wichtig, alle Pro- und Kontra-Argumente zur Suizidhilfe im Gleichgewicht darzustellen. Deswegen haben wir auch unsere persönliche Haltung zu dem Thema mit euch geteilt. Die von Paulina, die durch ihre Erfahrung mit der Krebserkrankung ihrer Mutter der Meinung ist, dass unter bestimmten Regelungen jedem Menschen das Recht eingeräumt werden sollte, so zu sterben, wie er es will. Während ich einer weiteren Liberalisierung der Sterbehilfe eher kritisch gegenüberstehe, wegen der möglichen Risiken, aber auch aufgrund der Erfahrung mit meiner dementen Mutter.
Unsere persönliche Meinung spielt beim Fall Turowski aber keine Rolle. Für uns zeigt er nur stellvertretend, welche Probleme es geben kann. Für Gerichte, für Sterbehilfevereine und nicht zuletzt für Betroffene, wenn die Suizidhilfe nicht verbindlich geregelt wird. Wenn es keine Gesetze oder keine klare Rechtsprechung gibt. Deswegen ist es wichtig, dass auf höherer Ebene entschieden wird, wie sollen wir mit Menschen umgehen, die sterben wollen.
Wir widmen diesen Podcast Grit und Petra. Justitias Wille ist eine Original Podcast Series der Partner in Crime und Studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hannah Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin Lange van Ravenswey und Mia Becker. Juristische Beratung Abel und Kollegen. Executive Producer wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womans.